Privatsphäre ist eben nicht eine vollkommene Anonymität, wie viele glauben, sondern es ist einfach, dass man selber entscheiden kann, welche Daten möchte ich jetzt teilen und welche möchte ich nicht teilen. Und das ist, worum es bei Privatsphäre geht, einfach in der eigenen Kontrolle zu sein. Und bei Bitcoin ist es auch sehr, sehr ähnlich. Man möchte halt komplett unabhängig sein von irgendwelchen Banken, die einem vorschreiben, wann man Transaktionen tätigen kann. Man möchte unabhängig sein von Banken, die einen zensieren können. Und das heißt, dieser Wert der Kontrolle, der eigenen Kontrolle und Unabhängigkeit ist halt bei beiden Systemen gegeben.
Hallo, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Timo Volkoff eingeladen. Er beschäftigt sich mit digitaler Privatsphäre, Bitcoin und persönlicher Freiheit. Er ist Autor von Das Privacy Handbuch. Darauf gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal genauer ein. Der Host von der Privacy Podcast. Und er bietet außerdem Workshops sowie Einzeltermine zum Thema Privacy und Bitcoin an. Und wie immer verhaspel ich mich am Anfang. Auch nichts Neues. Aber ich habe Timo kennengelernt auf einer Konferenz im Oktober letzten Jahres. Da stand er mit seinem Buch und seinem Thema. Und ich fand es gleich mega, dass sich so ein junger Mann so intensiv um dieses mega wichtige Thema kümmert und dazu auch ein Buch geschrieben hat. Und mir war von Anfang an klar, dass ich das auf jeden Fall auch in diesem Podcast hier thematisiere möchte, weil ich glaube, dass es ein vollkommen zu wenig beachtetes Thema ist. Und deswegen freue ich mich total, Timo, dass du jetzt heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht mir auch genauso. Also ich finde auch dein Thema wirklich super interessant und super wichtig. Deswegen danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wie schön. Du, erzähl doch mal noch so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du so ganz genau?
Genau, also du hast schon gut zusammengefasst. Ich mache eben Beratungen, Workshops, Einzeltermine zu vor allem digitaler Privatsphäre. Und da helfe ich halt, bisschen unabhängiger zu werden von den ganzen großen Unternehmen und bisschen mehr Gewalt über seine eigenen Daten zu haben. Das heißt, das ist das Hauptthema. Dann Bitcoin ist natürlich auch sehr stark damit verbunden, weil es da halt eben auch über das Finanzielle geht. Und bei mir ist generell Unabhängigkeit ein ziemlich wichtiges Thema, wieso ich dann auch eben zur Privacy oder Privatsphäre gekommen bin. Und das ist halt eben dann auch bei Bitcoin gegeben. Und dann habe ich eben meine Beratungen gemacht, meine Einzeltermine und dann auch ein Buch dazu geschrieben, weil da gibt's leider ziemlich wenig auf dem deutschen Markt. Und das war so der Grund für die Veröffentlichung.
Cool. Jetzt bist du ja noch nicht so wahnsinnig alt. Und trotzdem noch hast du schon ein Buch geschrieben. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen, dass du dich da so in die Expertise geschmissen hast?
Ja, also ich bin über Bitcoin zum ganzen Thema der Privatsphäre gekommen. Und zu Bitcoin bin ich über den Investment-Aspekt gekommen. Also ich hatte immer Lust, Geld zu verdienen, mein Geld zu vermehren. Und das war mein erster Zugangspunkt zu Bitcoin. Und dadurch bin ich halt immer mehr in dieses Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen. Da ging es ja auch schon ziemlich tief bei dir im Podcast. Aber vor allem diese Werte auch von Bitcoin, also vor allem diese Freiheit, die Bitcoin einem bringt und eben die Unabhängigkeit, die man durch Bitcoin in seinem finanziellen Leben erreichen kann. Und das hat dann auch rübergesprengt zur Privatsphäre, da eigentlich die Werte zwischen diesen beiden Feldern sehr, sehr ähnlich sind. Und dann habe ich mich auch immer mehr und mehr in die Privatsphäre eingearbeitet und fand es wirklich sehr, sehr interessant. Hab gesehen, dass zu wenig Leute da was machen oder überhaupt wissen, was sie machen sollten, weil eine generelle Sensibilisierung ist gegeben, aber viele wissen nicht, was dann eben die Optionen sind, die man hat. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann auch in diesem Bereich mehr zu arbeiten, mein Wissen zu verteilen über eben Einzelberatung und dann auch das Buch.
Jetzt ist es ja so tatsächlich, dass Privacy in diesem Bitcoin-Space tatsächlich ein ziemlich großes Thema ist, zumindest in denen oder bei denen oder bei den Bitcoinern, die sich halt wirklich intensiv damit beschäftigen. Und es ist ja auch eigentlich so aus dieser Cypherpunk Historie entstanden, die ja auch schon sehr, sehr früh, Mitte der 90er oder 80er wahrscheinlich sogar schon irgendwie angefangen haben, sich mit diesem Thema Daten im Internet zu beschäftigen. Wo siehst du denn so diesen Zusammenhang zwischen Bitcoin und Privacy?
Es sind beide Systeme, also wie vorhin gesagt, die Werte sind sehr, sehr ähnlich hinter Bitcoin und hinter Privatsphäre. Und bei beiden ist das Hauptziel eigentlich eine komplette Unabhängigkeit zu bekommen. Privatsphäre ist eben nicht eine vollkommene Anonymität, wie viele glauben, sondern es ist einfach, dass man selber entscheiden kann, welche Daten möchte ich jetzt teilen und welche möchte ich nicht teilen. Und das ist, worum es bei Privatsphäre geht, einfach in der eigenen Kontrolle zu sein. Und bei Bitcoin ist es auch sehr, sehr ähnlich. Man möchte halt komplett unabhängig sein von irgendwelchen Banken, die einem vorschreiben, wann man Transaktionen tätigen kann. Man möchte unabhängig sein von Banken, die einen zensieren können. Und das heißt, dieser Wert der Kontrolle, der eigenen Kontrolle und Unabhängigkeit ist halt bei beiden Systemen gegeben. Und daraus hat sich's halt eben auch entwickelt. Es gab halt erstmal das Internet und dann wollte man sich für Privatsphäre und auch Open Source einsetzen. Also für die, die das nicht wissen, Open Source ist einfach ein offener Quellcode und die Idee dahinter ist, ein ziemlich offenes Internet zu schaffen, bei der jeder eben auf den Code Programme zugreifen kann und bei dem es wenig geschlossene Systeme gibt. Also eigentlich eine komplett dezentrale Freiheit stand dahinter. Dann daraus ist eben diese Privatsphäre gefolgt, wie du gesagt hast, mit diesem Cypherpunk-Movement, dass man dort halt dann eben unabhängiger ist und dass keine Institutionen einen überwachen sollten. Und dann daraus ist halt eben auch die Weiterentwicklung zum Geld gekommen, dass man komplett unabhängiges Geld haben möchte, dass man nicht zensieren kann.
Mhm. Und dann ist Bitcoin gekommen. Juhu. Vielleicht, um das deutlicher zu machen, du hast gerade gesagt, ne, Open Source und dass das jeder kontrollieren kann oder ne, anschauen kann, was steckt in dem Code eigentlich drin, was passiert da genau. Vielleicht, um es deutlicher zu machen, was ist denn so das Gegenteil davon von Open Source? Wer sind denn, du hast eben auch schon genannt, ne, diese großen Unternehmen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau, also es waren jetzt eigentlich zwei Fragen. Also einerseits, was ist das bisschen Schlechtere dran an den großen Unternehmen? Und dann einmal der Unterschied zwischen Open Source und das Gegenteil zu Open Source ist proprietär. Mhm. Zum Beispiel am Beispiel der Betriebssysteme. Wenn wir uns einmal jetzt unsere Computer anschauen, gibt's sowas wie Windows und macOS. Das sind geschlossene Systeme. Das heißt, sie sind proprietär und es gibt nur wenige Personen, die an diesem Code weiterentwickeln und die sind alle intern bei eben Microsoft, die über Windows stehen, und Apple, die über macOS stehen. Das heißt, es gibt sehr wenig Personen, die Zugriff auf den Code haben. Und von außen kann man auch nicht wirklich herausfinden, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Man hat die schöne Oberfläche, was dahinter aber läuft, muss man eigentlich den Unternehmen vertrauen. Bei Open Source ist es so, da wäre das Gegenstück zu macOS und Windows wäre da Linux. Da ist der Code komplett frei. Das heißt, die ganze Welt kann sich den Code anschauen, die ganze Welt kann an diesem Code weiterentwickeln und auch verifizieren, dass der Code auch wirklich macht, was er machen soll. Das heißt, wenn Linux sagt, wir sammeln keine Nutzerdaten, kann auch jeder das überprüfen. Wenn Microsoft jetzt sagt, die KI, die auf dem System die ganze Zeit läuft, die macht keine Screenshots und die analysiert das nicht, ist die einzige Option, die man hat, ist eben Microsoft zu vertrauen, dass das auch wirklich stimmt, weil den Code kann sich niemand anschauen und niemand überprüfen. Und es gibt diesen Spruch in dem Bitcoin-Bereich oder auch im Privacy-Bereich, don't trust, verify. Das heißt, man sollte nicht vertrauen, sondern man sollte alles eigenständig überprüfen. Und das ist eben nur bei Open Source gegeben und wieder eine Verbindung zwischen Open Source, Privatsphäre und eben Bitcoin.
Genau, weil Bitcoin, dann, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon so explizit gesagt haben, ist natürlich auch Open Source. Ich habe das schon mal erwähnt auf jeden Fall. Aber das ist halt das, was es auch so faszinierend macht, dass es ein Geldsystem ist, was halt ne, wirklich jeder sich genau anschauen kann, wie es funktioniert.
Ja, und daraus kommt auch vor allem diese Sicherheit. Also bei Linux kommt die Sicherheit dadurch, dass wirklich tausende Entwickler oder mehr als tausende Entwickler weltweit sich das System anschauen können, Sicherheitslücken lösen können und wirklich verifizieren, dass alles so läuft, wie es läuft. Und bei Bitcoin ist es genau das Gleiche. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Entwickler, die einerseits sich den Code anschauen, aber dann gibt's auch den Aspekt der verschiedenen Knotenpunkte, die sogenannten Nodes nennt man die, die dann die ganze Blockchain durchschauen, das Kassenbuch bei Bitcoin, und selbstständig überprüfen können, ob auch alles so läuft, wie es laufen soll. Das heißt, das ist ein großer Vorteil von Open Source, dass halt jeder eigenständig in der Kontrolle ist und auch Möglichkeit, den ganzen Code oder alles, was im Hintergrund läuft, zu überprüfen. Und das ist halt eben bei Bitcoin auch gegeben. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ihr habt keine Bitcoin-Node, also ihr habt keine Knotenpunkt und ihr könnt auch nicht programmieren, da ist halt eben auch das Gute, man kann der Schwarmintelligenz vertrauen, dass es wirklich sehr viele Entwickler gibt, die daran Interesse haben, dass das Projekt läuft. Und auch bei Bitcoin, dass es halt sehr viele Enthusiasten gibt, die eben so eine Node laufen lassen und die alles überprüfen. Und wenn das halt ein großer Teil der Bevölkerung macht, ist man halt eben dadurch ziemlich sicher.
Weißt du, wie viele Nodes aktuell irgendwie auf der Welt schon Bitcoin laufen lassen?
Das ist immer ziemlich schwierig zu sagen, weil Das geht jetzt ein bisschen ins Technische, aber man kann eine Node im normalen Internet laufen lassen, dann sieht man auch die Node und weiß, dass die Node da ist. Oder man kann die Node über das Tor-Netzwerk laufen. Das ist ein sozusagen das anonymere Internet und dadurch, dass es eben so anonym ist, ist es ziemlich schwer herauszufinden, wie viele Nodes es dort gibt. Aber es gibt auf jeden Fall im ClearNet sind es gerade 20.000 bis 30.000. Aber ist es auch so, der Großteil der Nodes, der laufen eben über dieses Tor-Netzwerk, das anonyme Netzwerk. Und da kann man leider, also die dunkle Ziffer ist sehr, sehr hoch dort.
Krass. Guck mal, das wusste ich auch zum Beispiel noch nicht. Schon wieder was gelernt. Super. Super. Also, aber wir wollen ja eigentlich über Privacy sprechen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dafür ein bisschen sensibilisieren. Du hast vorhin schon gesagt, es geht darum, zu entscheiden letztendlich, welche Daten sozusagen irgendwie öffentlich werden und welche nicht. Kannst du das mal noch so ein bisschen genauer definieren? Was ist denn Privacy überhaupt?
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Mit einem Satz kann man das immer schwierig definieren. Aber wie ich gesagt habe, halt selber, dass man entscheiden darf, was möchte man teilen und was möchte man nicht teilen. Das heißt zum Beispiel, es gibt Personen, die entscheiden sich aktiv dafür, Instagram zu nutzen. Und die wissen von den ganzen Nachteilen von Instagram, wenn man eben Videos hochlädt. Aber sagen trotzdem, die Vorteile von Instagram überwiegen diese Nachteile. Und deswegen bin ich bereit, einen Teil meiner Privatsphäre eben aufzugeben, um eben diese Vorteile zu genießen. Und das heißt, dass vor allem diese Kontrolle selber zu entscheiden, was möchte ich teilen, was möchte ich nicht teilen. Und bei Social Media geht es ziemlich einfach. Also man hat entweder einen Social Media Account oder nicht, oder man teilt was oder man teilt es nicht. Aber schwieriger wird es, wenn man vor allem ins Digitale, in unser digitales Leben schaut, mit den Betriebssystemen, die wir haben, mit den Apps, die wir benutzen, mit den Services, die wir benutzen. Und da hat man meistens keine Kontrolle, vor allem wenn man in eben diese Mainstream-Lösungen geht von Google, Microsoft und Apple, wie ich es gerade genannt habe. Und dort fällt halt diese Kontrolle komplett weg und die Unternehmen können eigentlich machen, was sie wollen.
Was muss man sich denn da so vorstellen, was da irgendwie läuft, wovon wir Normalsterblichen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, echt keine Ahnung haben?
Also an sich ist es nicht mal so dunkel, wie viele denken. Also eigentlich ist ziemlich öffentlich, was die Unternehmen mit den Daten machen. Also zum Beispiel Googles Geschäftsmodell oder vor allem bei Google ist halt eben diese Werbung das allergrößte Geschäftsmodell. Das heißt, die sammeln verschiedene Nutzerdaten, bauen ein Profil zusammen und dieses Profil ist wirklich sehr, sehr genau. Das heißt, die haben, wenn man vor allem mehrere Dienste nutzt, wie zum Beispiel Gmail, vielleicht ein Android-Handy, haben die halt eine Menge Datenpunkten und können daraus ein ziemlich genaues Bild über die Personen zusammenbauen und dafür zahlen verschiedene Institutionen halt eben viel Geld. Die Gefahr, die halt dann eben besteht, ist nicht nur, dass diese Daten dann verkauft werden, damit eben man Werbung bekommt. Vielen Leuten ist Werbung eben kein großer Dorn im Auge. Aber die Gefahr, die dann passiert, ist, dass diese Daten dann halt eben auch in die Außenwelt gelangen, an irgendwelche schlechteren Parteien, böswillige Parteien. Und das passiert auch ziemlich oft durch eben irgendwelche Datenlecks. Denn bei Unternehmen ist es so, über kurz oder lang, wenn wir uns jetzt die nächsten 10 Jahre anschauen, wird es wahrscheinlich passieren, dass ein Datenleck passiert. Und ganz einfach erklärt, kann das durch einen Hack passieren, durch einen Fehler, durch irgendeinen Mitarbeiter, der eben Zugriff auf diese Daten hat und sich überlegt, diese Daten zu teilen. Aber das Endresultat ist immer das gleiche. Diese Daten landen dann im Darknet und können dann eben verwendet werden, um verschiedene einfache Scam-Anrufe eben zu machen, die dann einen einfach nur nerven oder Spam-E-Mails. Oder halt, dann kann es auch wirklich ein bisschen weitergehen in die physische Sicherheit zum Beispiel. Also wir hatten letztes Jahr in Frankreich, vor allem jetzt, wenn es ums Bitcoin-Thema geht, hat ein Mitarbeiter der französischen Steuerbehörde direkt die verschiedenen Daten, die die Steuerbehörde hatte, direkt verkauft an kriminelle Gruppen. Und diese kriminellen Gruppen hatten dann halt eben dann vollen Zugriff auf den Namen, die Adresse, wie die Person aussieht und auch wie viele Bitcoin diese Person hält. Und das hat dann nachweislich auch zu sehr vielen Entführungen geführt. Das heißt, Privatsphäre ist nicht nur ein Thema, das mit bisschen nerviger Werbung zusammenhängt, sondern auch in gewissem Maße, wenn man wirklich gar nicht auf seine Privatsphäre achtet, auch auf physische und finanzielle Risiken. Das heißt, das Privatsphäre kann man sich eben in den verschiedenen Niveaus und Levels anschauen.
Mhm, mhm. Genau. Ich meine, jetzt ist mit den Entführungen, das ist jetzt schon echt super krass, aber trotzdem muss es mitgedacht werden, da bin ich völlig bei dir. Lass uns noch mal kurz zu diesen Step zurückgehen. Du hast gerade, ich finde Google, ich glaube, das nutzt ja mehr oder weniger wahrscheinlich jeder, finde ich ein super Beispiel. Du hast gesagt, deren Geschäftsmodell ist eigentlich Werbung eben dir direkt auf dein Profil zugeschnitten auszuliefern. Aber weißt du genauer, was für Daten die alles sammeln? Nur, dass wir das mal so ein bisschen zusammentragen, ne? Also ich meine, das ist ja nicht nur, was du als Suchangabe eingibst jetzt in die, ne, Google-Suche, was inzwischen wahrscheinlich eh kaum noch jemand macht, weil alle nur noch ChatGPT verwenden. Aber was für Daten sind denn da noch alle überhaupt im Spiel, die sich Google abgreift, ohne dass uns das so wirklich bewusst ist?
Also wirklich sehr, sehr viele. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Datenpunkte und es ist immer individuell, auf welche Dienste man nutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Gmail nutzt, sind da komplett andere Daten, als wenn man jetzt den Google Kalender nutzt oder wenn man Google Kontakte nutzt oder die Google Suche, YouTube. Und je nachdem, was man verwendet, kommen halt immer mehr Datenpunkte zustande. Und diese Profile, die erstellt werden, die sind so gut, dass meistens diese Algorithmen, die dann dahinter laufen und diese Profile analysieren, meistens einen selber besser kennen als man selber. Das heißt, zum Beispiel bei Amazon gab es diesen Vorfall, da gab es eine Studie dazu, dass Amazon früher wusste, wann Frauen schwanger wurden, bevor die Frauen das selber wussten. Das heißt, denen wurde schon irgendwelche Babywerbung angezeigt oder Kleingeboren, Neugeborenwerbung, bevor die Frauen das selber wussten, dass sie schwanger sind. Das heißt, die Algorithmen haben halt sehr, sehr viele kleine Datenpunkte und man kann jetzt nicht sagen, ist es jetzt, die wissen, wo ich wohne, sondern es sind wirklich sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen, die durch den Algorithmen laufen und dann kann man ziemlich genau die Lebenssituation dieser Person bestimmen und eben das Profil.
Okay, das ist krass, das war mir jetzt auch noch nicht klar. Genau, also weil, ne, ich glaube auch, dass das total unterschätzt wird, ne? Weil wenn man sagt dann jetzt, ne, ich nutze noch Google Maps und lass mich irgendwo hinführen und, ne, irgendwie, keine Ahnung, schreib irgendwelche Mails oder wie gesagt, gebe irgendwelche Sucheingaben ein und so weiter und so fort. Und das gibt dann halt so ein Gesamtbild von mir als Person. Jetzt sind wir ja hier in einem Familienpodcast und wollen Eltern unterrichten. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen drauf, was machen denn Eltern mit den Daten der Kinder und wo sind da vielleicht irgendwie so Besonderheiten noch dabei? Also erstmal nur, um zu sagen, Leute, wo dürft ihr mal vielleicht einen genaueren Blick hinwerfen, welche Daten ihr da veröffentlichen wollt?
Das ist halt immer die Frage, was man veröffentlicht. Also wenn man jetzt einfach die Bilder von den Kindern auf Social Media hochlädt, bevor die Kinder überhaupt denken können, ist vielleicht nicht optimal, denn das Internet vergisst leider nie und man sollte den Kindern selber die Chance geben, eben Sachen hochzuladen oder zu entscheiden, was überhaupt hochgeladen wird. Das heißt, es ist so der erste Lebensabschnitt, in dem die Kinder nicht mal eine Wahl haben, was passiert und was nicht. Und da wäre meine Empfehlung halt, ein wenig darauf zu achten und ein wenig auch in die Zukunft zu denken, was passieren soll. Dann der zweite größere Lebensabschnitt ist vor allem, wenn die Kinder dann ins Teenageralter kommen, vielleicht ein eigenes Handy haben. Und vor allem, meiner Meinung nach, geht da vor allem diese Gefahr raus, weil vor allem Kinder sind dann eben nicht sensibilisiert. Also wenn ich mit Erwachsenen rede, denen ist meistens klar, dass man jetzt nicht unbedingt im Internet teilen sollte, wo man wohnt oder was man zu Hause hat, wie viel Geld man hat. Das sind einfach Werte, die einem beigebracht werden über eben diese Lebenserfahrung. Aber bei Kindern oder bei Teenagern ist das eben nicht der Fall. Das heißt, vor allem da ist es auch wichtig, die Kinder zu sensibilisieren und vielleicht zu zeigen, dass wenn die Kinder unbedingt Urlaubsfotos hochladen wollen, dass man das nicht unbedingt während dem Urlaub macht, sondern vielleicht ein, zwei Wochen versetzt, damit eben ein Einbrecher nicht weiß, dass man gerade nicht zu Hause ist. Das heißt, meine Empfehlung wäre da vor allem, die Kinder zu sensibilisieren, weil wenn man jetzt die Kinder komplett einschränkt, denen keinen Zugang zum Internet gibt, geht das auch nach hinten los meistens. Deswegen am besten ist, wenn man halt eben ein Bewusstsein dafür auch schafft, was eben geteilt werden soll und eben was nicht geteilt. Und das fängt immer an bei eben einem selber, dass die Erwachsenen halt bei sich selber anfangen und zu schauen, wie sieht meine Privatsphäre gerade aus? Kann ich mich vielleicht irgendwo verbessern? Kann ich irgendwie ein paar Schritte machen, um eine bessere Privatsphäre zu haben? Was teile ich denn selber? Und dann, wenn man das selber für sich gemacht hat, kann man das eben halt auch weitergeben an die Kinder.
Das finde ich super lustig, dass du das gerade mit diesen Urlaubsbildern erwähnst, weil das war noch damals, also ne, so alt bin ich schon, dass ich quasi die Entstehung von Facebook irgendwie so mitverfolgt habe und das war ja dann auch eine Weile riesengroß. Inzwischen ist das ja gar nicht mehr so der primäre Social-Media-Aspekt. Aber da war irgendwie auch, habe ich damals schon oft gedacht, so, ne, die Leute, die dann ihre Urlaubsfotos da irgendwie so, ne, ich bin gerade hier und da, wo du denkst, okay, ich bin ne, für den Einbrecher herzliche Einladung, bitte folgen Sie mir jetzt. Was glaubst du, warum haben auch, weil das ist ja, machen sie ja nach wie vor, also gerade auf Instagram jetzt irgendwie, siehst du ja ständig irgendwie Urlaubsfotos auch und so. Warum glaubst du, ist da so wenig Sensibilität dafür vorhanden und auch noch, also ich finde, noch viel krasser abgestumpft in den letzten, sagen wir, 10 Jahren, seitdem ich das Thema auch so intensiver verfolge?
Ich glaube, weil die Probleme nicht direkt zu sehen sind. Das heißt, das Problem ist noch nicht so groß. Da gehen wir jetzt vielleicht auch zu Bitcoin. Wieso ist Bitcoin jetzt noch nicht größer? Wieso sehen die Leute kein Problem in diesem Geldsystem, in der Inflation? Ich glaube, weil einfach vor allem hier in Deutschland ist es so, dass uns es noch ziemlich gut geht. Finanziell, aber halt auch eben, wenn man sich den Privatsphäre-Teil anschaut. Zum Beispiel, vorhin habe ich das erwähnt mit Bitcoin und dass eben diese Daten direkt an Entführer verkauft worden ist. Und in Deutschland gab es noch keine Entführungen zu Bitcoin, das heißt, oder keine bekannten, keine öffentlich gemachten. Und im Vergleich zu Frankreich, wenn wir uns jetzt einmal Frankreich anschauen, im Bitcoin-Bereich, das ist das Epizentrum von Europa. Also dort gab es 2025, gab es, glaube ich, 42 verschiedene gemeldete Entführungen, nur eben auf Bitcoin bezogen. Und das heißt, in Frankreich sind die Leute deutlich sensibilisierter mit dem Thema Bitcoin und laufen nicht mehr mit Bitcoin-Merch rum, weil einfach das Problem schon bekannt ist und das Problem deutlich ist. Und das ist vor allem in Deutschland nicht der Fall, weil es in Deutschland noch ziemlich gut geht, wenn es halt immer um das Thema Privatsphäre geht. Es gibt nicht viele Einbrüche, man bekommt es nicht so oft mit und vor allem, es geht einem ziemlich gut. Und deswegen machen auch viele eben nicht für die Privatsphäre, weil das eher was längerfristigen, mit einem langen Zeithorizont. Und da wollen halt nicht viele Zeit reinstecken, wenn man dann nicht direkt eben die Probleme sieht oder auch die Resultate davon sieht.
Man sagt ja auch oft irgendwie so, ne, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist auch so ein Spruch, den du hier jetzt in deinem, kannst ja jetzt mal zeigen, hier dein Buch in der Einleitung so, ne? Ich glaube, das ist so die Standardausrede, wenn man versucht, sich vor der Beschäftigung mit Privacy zu drücken. Was bedeutet das denn, wenn man das denkt, ich habe ja nichts zu verbergen? Was kann das dann zur Folge haben?
Ja, also es schränkt einen ziemlich ein, weil es stimmt schon, dass wir Menschen ziemlich soziale Tiere sind. Das heißt, der Mensch möchte mit anderen Menschen kommunizieren, seine Gedanken teilen, mit anderen Leuten die Ideen austauschen. Und deswegen ist auch Social Media ziemlich groß. Aber es ist auch ziemlich wichtig, dass man halt eben einen geschlossenen Raum hat, in dem man selber sein kann mit seinen Gedanken. Sei es zum Beispiel mit dem Arzt, dass man mit dem Arzt privat reden kann, ohne dass man irgendwelche Sachen teilt. Finanzen oder mit irgendwelchen engen Freunden, da möchte man halt eben auch einen geschlossenen Raum haben. Und dieser geschlossene Raum ist auch enorm wichtig für die menschliche Entfaltung, weil sich Menschen ziemlich ändern, wenn sie überwacht werden. Und da gibt es wirklich ziemlich viele philosophische Experimente und auch Studien dazu, dass wenn Menschen denken, dass sie überwacht werden, handeln sie nicht mehr so, wie sie selber, also machen sie nicht mehr, was sie selber machen wollen, sondern eher das, was andere von einem erwarten. Und da geht's halt in eine ziemlich gefährliche Richtung, dass wir dann alle ziemlich gleich sind, nur das machen, was zum Beispiel der Staat, die Regierung, verschiedene Institutionen von uns wollen und nicht mehr aus uns selber halt raus entscheiden, was wir machen wollen. Und das ist halt eben, wenn Überwachung da ist, passiert das nicht bewusst, sondern halt komplett unterbewusst, dass man dann halt eben ein bisschen mehr das macht, was in die Menge passt und nicht raussticht. Und das ist eine gefährliche Entwicklung meiner Meinung nach. Das heißt, auch wenn man nichts zu verbergen hat, ich bin auch kein Terrorist, habe keine kriminellen Sachen, ich möchte trotzdem entscheiden, dass ein paar Sachen von meinem Leben privat sind und auch ein paar Gedanken privat sind, weil nur dadurch ist eine Entfaltung möglich, meiner Meinung nach.
Das heißt, also das finde ich einen wichtigen Aspekt, den du jetzt gerade noch reingebracht hast, weil es geht eben nicht nur darum, dass ne, irgendwelche Unternehmen meine Daten, ich sag mal, brauchen oder missbrauchen, um irgendwie ihr Marketing damit irgendwie anzuschubsen. Und es geht auch nicht nur darum, dass die Daten jetzt genommen werden und dann irgendwie für Scam und Spam und was weiß ich was irgendwie missbraucht werden, sondern wir entwickeln uns ja auch in eine Richtung, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, wo auch irgendwelche Institutionen, der Staat, whatever, eine Art von Überwachungssystemen anhand der dann schon eingesammelten Daten einrichten könnte. Habe ich das richtig verstanden? Ist das ein Thema?
Das auch, aber eher ist halt das Thema, dass es von einem selber ausgeht. Das heißt, wenn man selber das Gefühl hat, man wäre überwacht, handelt man halt anders, als wenn man handeln würde, wenn man weiß, man ist in einem privaten Ort. Und wenn diese Überwachung halt deutlich mehr wird, und das kann halt von Unternehmen ausgehen, über das Handy, über Apps, die einen überwachen und bei denen man das Gefühl hat, dass das Handy die ganze Zeit mithorcht, oder es kann halt eben auch auf staatlicher Ebene draufgehen durch eben Überwachungskameras überall auf den Straßen, auf öffentlichen Plätzen, in Gebäuden, dann handelt man halt eben anders und das ist halt eher was Inneres. Und dann halt, es gibt viele verschiedene Aspekte bei der Privatsphäre, eben dieser eigene Einfluss, das veränderte Handeln, wenn man denkt, man wird überwacht, dann eben dieses Sicherheitsrisiko, wie ich mit diesen Entführungen genannt habe, dass man halt eben Sicherheitsrisiko hat, wenn irgendwelche Daten über finanzielle Zustände ins Internet gelangen oder halt eben dann diese nervigen Anrufe, SMS, E-Mails und so weiter. Gibt's immer viele verschiedene halt Aspekte und Privatsphäre geht halt auch alle drauf ein.
Ich habe gerade gedacht, ne, dass ehemalige Bürger der DDR, ich kenne da ein paar, irgendwie wahrscheinlich mit dem Thema nochmal ganz anders vertraut sind, weil die ja nicht mal ihrem Nachbarn vertrauen konnten, wenn der mit in der Küche saß und nicht wussten, ob der in irgendeiner Form sie eigentlich bespitzelt. Und heute, und das finde ich ganz wichtig, dass du es gerade gesagt hast, weil das ist, glaube ich, auch ein total unterschätzter Aspekt. Ne, mein hier Telefon, das irgendwie mithört. Und ich weiß nicht, mir ist das jetzt erst schon ein paar Mal passiert, dass ich über irgendein Thema, was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, irgendwas erzählt habe und auf einmal ist irgendwie bei X mir ein entsprechender Post begegnet oder eine Werbung irgendwie plötzlich auf YouTube eingeblendet worden. Zwei konkrete Beispiele, sind echt ein bisschen lustig, aber ist einfach so. Das eine war Thema Bratpfanne. Mein Mann wollte sich gerne Edelstahl-Bratpfanne kaufen und wir haben darüber gesprochen, wie man darin dann Eier brät. Ja, weil das ist ja nicht so einfach. Da muss man ja irgendwie bla bla irgendwas. Und dann haben wir uns darüber halt unterhalten und original sagt er irgendwie, das nächste Mal, als er YouTube aufgemacht hat, ist ihm ein entsprechendes Wie geht Eierbraten in der Edelstahlpfanne Video angezeigt worden. Und das zweite, wo ich wirklich gedacht habe, das gibt's doch jetzt nicht. Mein Sohn lernt jetzt Latein und hat, ich habe mit ihm Latein gemacht und dann haben wir halt auch über die Römer und was weiß ich was irgendwie gesprochen. Und original ist mir dann auf X ein Post eingeblendet worden, wo es irgendwie um die alten Römer ging. Timo, was ist das? Wie geht das und wie stelle ich das ab?
Ja. Also da gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten, wie eben das solche genauen Empfehlungen ankommen. Also erstens ist so, dass viele Personen geben vielen Apps sehr viele Berechtigungen. Das heißt, die App, wenn man die startet und wenn man halt eine App hat, die gerne Daten sammelt, fragt sie, darf ich Zugriff auf dein Mikrofon haben, darf ich Zugriff auf die Kamera haben, auf deine Kontakte und so weiter. Und wenn man das halt bei sehr, sehr vielen Apps aktiviert hat, kann es halt dazu kommen, dass halt eben solche verschiedenen Aussagen, die man tätigt, halt eben weiterverwendet werden können, um eben Werbung anzuzeigen. Das heißt, da wäre zum Beispiel eine kleine Empfehlung hier für diesen Podcast, dass man in die Einstellung geht von seinem Handy und einmal durch die Berechtigungen durchscrollt. Das geht bei iOS und bei Android und da kann man dann schauen, welche App hat welche Berechtigungen und kann die dann einmal ausstellen. Also das wäre eine kleine Lösung. Dann der andere Punkt ist, was ich vorhin erwähnt habe mit Amazon und mit den Algorithmen, die wirklich einen sehr, sehr gut kennen. Sehr oft passiert es auch nicht, gibt es da keine direkte Verbindung zwischen der Aussage und dann dieser Werbung, sondern das sind eben diese Algorithmen, die denken, man hat halt Interesse an sowas und diese Aussage wird nicht wirklich mitgeschnitten, sondern über halt eben diesen Lebensabschnitt und die verschiedenen anderen Datenpunkte, die diese Unternehmen haben, kommt der Algorithmus irgendwie raus mit der Aussage, für diese Person könnten jetzt Bratpfannen interessant sein. Und obwohl das halt komplett unabhängig ist, eben zu der Aussage, die man getan hat, kommt trotzdem diese Werbung. Das heißt, manchmal ist auch so, dass diese Verbindung nicht direkt da ist, sondern halt eben diese Algorithmen, die einen besser kennen als man selber, schlagen halt dann einem eben diese Werbung vor. Ein weiterer Punkt ist, dass vor allem bei sehr, sehr vielen kommt sehr, sehr viel Werbung. Das heißt, wenn man YouTube schaut, kommt Werbung, auf Spotify kommt Werbung, wenn man bei Google was sucht, kommt Werbung. Eigentlich alles ist voll mit Werbung, wenn man in dem traditionellen System ist und nicht auf seine Privatsphäre achtet. Und wenn man einfach diesen große Menge an Werbung sieht, passiert es dann halt auch ab und zu einfach zufällig, dass eben eine Bratpfannenwerbung da ist, wenn man über Bratpfannen geredet hat. Das heißt, manchmal ist es auch einfach zufällig. Manchmal ist es so, dass die Apps dann wirklich zuhören. Manchmal ist es so, dass der Algorithmen einen selber dann ziemlich gut kennt. Manchmal ist es auch eine Kombination aus diesen drei.
Wir gucken gleich auf jeden Fall mal drauf, was so die wichtigsten Einstellungen sind, was du gerade schon angedeutet hast, wie wir als Familie uns und unsere Kinder auch schützen können. Aber ich will vor allen Dingen, wie gesagt, sensibilisieren. Und da habe ich jetzt noch das, weil wir gerade über die Telefone gesprochen haben, ich glaube, das ist vielen nicht klar, wie die zuhören. Und vor allen Dingen, was uns auch mal noch aufgefallen ist hier, ne, viele nutzen jetzt diese Sprachassistenten, Alexa und so weiter und so fort. Auch die greifen doch Daten ab und geben die weiter, oder?
Das ist wieder genau das gleiche Problem, das ich vorhin erwähnt habe mit Open Source und proprietär. Dadurch, dass diese ganzen Systeme proprietär sind, weiß man nicht, was da passiert. Mhm. Zum Beispiel bei Alexa ist es so, dass Google oder Alexa kommt von Amazon, dann ist es Amazon oder beim Google Assistant, bei einem von diesen beiden, war das so, dass das Unternehmen gesagt hat, das Gerät hört nur mit, wenn halt eben dieses Wort Alexa kommt. Und die restliche Zeit hört natürlich das auch mit, aber diese Daten werden direkt gelöscht. Ob das wirklich so stimmt, ist unmöglich zu sagen, denn diese Systeme sind komplett proprietär. Man weiß nicht, was im Code im Hintergrund passiert. Es kommen ab und zu Leaks heraus, das halt eben dann bei Microsoft Copilot war das zum Beispiel, dass da im Hintergrund eine KI lief, die alle 3 Sekunden einen Screenshot von eurem Betriebssystem gemacht hat und das halt dann verwendet hat, um eine KI zu lernen, um euch besser zu helfen. Das heißt, ab und zu kommen Leaks raus, aber wirklich überprüfen kann man das nicht, weil das eben proprietär ist. Und das ist auch halt eben der Vorteil von Open Source und wieso ich vielen empfehle, zu Open Source Lösungen zu wechseln, Open Source Software oder auch Betriebssystem, weil man dort halt eben dann auch weiß, was im Hintergrund passiert. Und man muss nicht raten und man muss nicht mit dem Schlimmsten rechnen, wie jetzt zum Beispiel bei Amazon Alexa.
Okay, also das heißt, wir wissen es nicht genau, aber theoretisch ist alles möglich. Genau, und das richtig. Allein deswegen sollte man schon eine gewisse Vorsicht walten lassen. Jetzt hast du gerade ein Stichwort noch gesagt und weil es gerade so groß in Mode ist, sollten wir es kurz aufgreifen. KI, ne, was ich ja vorhin schon gesagt habe, heute nutzt ja kaum noch jemand Google und wenn, dann kommt da auch KI-Antworten. Was ist denn, also was wird dieses ganze Thema KI noch in dieser Hinsicht Privacy verändern oder weshalb sollte man da vielleicht auch nochmal einen besonderen Blick drauf werfen?
Ja, das sind wieder zwei Fragen in einer, deswegen würde ich einmal auf beides eingehen. Also erstmal, was für Daten diese KI sammeln und dann die zweite Frage, ob KI jetzt schlecht oder gut für unsere Privatsphäre ist, weil es gibt auch positive Aspekte dort. Aber erstmal so zu welchen Daten die KI sammelt. Also standardmäßig, vor allem wenn man kostenfreie Accounts wählt, die Unternehmen müssen ja irgendwie Geld verdienen und es gibt diesen Spruch, wenn das Produkt kostenfrei ist, ist man selber das Produkt. Und das ist auch bei KI dieser Fall. Das heißt, wenn man ChatGPT nutzt oder Google AI, also Gemini oder Claude und nur die kostenfreie Version nutzt, ist es so, dass diese Daten, die man dieser KI eben gibt, dass die dann verwendet werden, um die KI weiter zu trainieren und dann landen die natürlich auch beim Unternehmen. Das ist ein bisschen besser, wenn man eben schon dafür zahlt, weil dann hat man zumindest die Option zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten für das Training verwendet werden. Aber bei den ganzen großen Anbietern, die sind alle proprietär. Das heißt, da ist ziemlich schwierig zu sagen, stimmt es jetzt, was sie sagen oder eben nicht. Aber zumindest hat man dann eben diese Option. Deswegen meine Empfehlung wäre da, halt wirklich aktiv darauf zu schauen, welche Daten teilt man jetzt und vielleicht nicht persönliche Finanzinformationen, medizinische Informationen oder über die eigene Familie eben dann mit diesen Chat-Systemen zu teilen. Es gibt dann noch eben private KI-Anbieter, die halt dann eben darauf achten, dass alles ziemlich privat ist, dass keine Daten zum Training verwendet werden. Und genauso gibt es auch bei KI eben Open-Source-Modelle und proprietäre Modelle. Und die besten und die größten, zum Beispiel ChatGPT, OpenAI, also Claude, dann noch Gemini, die sind alle geschlossen. Das heißt, man weiß nicht, was da passiert, weiß nicht, wie die trainiert worden sind. Aber dann gibt es auch noch offene Modelle, die man verwenden kann. Und auch über Anbieter, die eben die Privatsphäre respektieren. Das heißt, da wäre zum Beispiel eine Empfehlung, wenn es AI, können wir dann gerne auch in die Shownotes dann packen. Und da kann man dann ein bisschen mehr mit der KI teilen, aber ich würde nie empfehlen, wirklich komplett private Informationen damit zu teilen. Dann der zweite negative Punkt von KIs ist nicht die direkte Benutzung und die Daten, die die KI durch die direkte Benutzung sammelt, sondern die KI, die verwendet wird, um diese Daten auszulesen und auch zu analysieren. Also zum Beispiel Palantir ist ja ein enorm großes Überwachungsunternehmen, das KI verwendet, um die Daten auszuwerten und verschiedene Informationen über verschiedene Menschen zu teilen. Und das ist eher ein größeres Problem, dass ich sehe, dass die KI halt eben dann diese Daten, die wir hatten, und du hast ja vorhin angesprochen, die DDR, da gab es halt auch schon sehr, sehr viele Daten. Man konnte jeden Anruf überwachen, aber früher war das Problem oder vor der Zeit der KI war das Problem, dass man diese Daten dann nicht analysieren konnte. Das heißt, man konnte die zwar abfangen, aber es war unmöglich, jeden Anruf einmal sich durchzuhören. Und das mit KI halt ein wenig anders. Das heißt, durch KI kann man diese ganze Überwachung deutlich skalieren. Und das ist eher eine größere Gefahr.
Das ist
aber
super.
Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass durch die KI einfach die Menge der Daten auch deutlich höher wird. Das heißt, durch die KI ist es deutlich einfacher, Social-Media-Beiträge zu teilen und jetzt glaube ich so, dass die KI-generierte Content im Internet den Human-Generated Content, also von Menschen gemachten Content, übersteigt.
Und jetzt schon?
Jetzt echt? Schon, ja.
Krass.
Und obwohl es so ist, dass die KI jetzt deutlich mehr oder deutlich besser skalieren kann in der Überwachung, ist auch so, dass durch die KI die Daten auch deutlich steigen. Und deswegen glaube ich, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Das heißt, ich sehe das nicht so dystopisch in der Zukunft, aber wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt wird.
Das ist schön, dass du das sagst. Das finde ich gut, weil irgendwie ist das echt so ein Thema, wo ich auch viel dran rumdenke. Und also gerade halt, weil KI jetzt natürlich ne, ganz andere Möglichkeiten hat, ist super, dass du es gerade so dargestellt hast, das auszuwerten. Aber was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein komplett anderes Fass irgendwie, was ich gar nicht groß aufmachen will. Aber das finde ich ja verrückt, dass du sagst, das ist jetzt schon mehr AI-Content als, wie hast du es gerade so schön gesagt, Human-Content.
Human-Generated.
Human-generated Content, weil meine Prognose, ich hau's jetzt trotzdem einmal kurz raus, weil es mir in den Kopf kommt, ist ja, dass dadurch dieses ganze Thema Social Media sich irgendwann auch totläuft, weil wenn du nur noch AI-getriebenen, ne, also erstellten Content siehst, denkst du auch irgendwann so, ist irgendwie langweilig und das wird ja dann auch immer alles gleicher gemacht, weil das ja auch nicht mehr dann authentisch ist und so. Also meine Hoffnung ist eigentlich, dass es in die Richtung geht, dass es dann halt irgendwann auch uninteressant wird. Aber spannend, dass interessante Informationen. Vielen Dank dafür. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen vielleicht auf dieses Feld einschwenken. Was können wir denn jetzt Einfaches tun? Ein Einfaches hast du ja schon gesagt, die ganzen Apps einmal durchgehen und Einstellungen korrigieren. Vielleicht sagst du da nochmal, was sollte man denn dann in der Regel ausschalten und was nicht?
Ja. Also einfach, das geht ziemlich einfach sogar bei den modernen Betriebssystemen. Wenn man in die Einstellungen geht, gibt's da eben einen Unterpunkt, der nennt sich Berechtigungen. Und dort werden dann alle Berechtigungen angezeigt von Mikrofon, Kamera, Kontakte und so weiter und auch welche Apps die verwendet. Und da würde ich empfehlen, einmal durchzuschauen, was man alles hat für Apps und als ersten Schritt erstmal zu schauen, benötige ich die Apps überhaupt? Weil viele laden sich die Apps die ganze Zeit herunter, verwenden sie einmal und denken sich, ich brauche die App nicht, aber die bleibt trotzdem auf dem System. Und die beste Lösung dort wäre es einfach, diese App dann zu deinstallieren, weil dann natürlich kann sie keine Daten mehr weiter sammeln. Das heißt, das wäre der erste Schritt, den ich empfehlen würde, einfach mal durch die Apps zu schauen, was brauche ich denn überhaupt und was nicht, einmal das rauszulöschen. Die zweite Empfehlung, das, was ich eben vorhin gesagt habe, mit den Berechtigungen, dass man schaut, welche App hat welche Berechtigung. Und das ist eigentlich mit dem normalen Menschenverstand, kann man sich selber das zusammenreimen, ob die App eben diese Berechtigung braucht. Also wenn jetzt zum Beispiel da ein Messenger da ist, wenn zum Beispiel der Signal Messenger, ob der Zugriff auf die Kontakte braucht. Wahrscheinlich schon, damit man halt eben mit seinen Kontakten kommunizieren kann und die finden kann. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Kamera anschauen, ob die Kamera Berechtigung auf den Kalender braucht, meistens nicht. Und da kann man halt selber schon einmal sich überlegen, braucht man die Berechtigung, braucht die App diese Berechtigung, damit sie auch funktioniert und brauche ich oder möchte ich, dass diese App diese Berechtigung hat, wie im Beispiel jetzt von diesem Messenger, da macht es Sinn, die Kontakte zu teilen oder halt eben nicht. Und da kann man halt einmal durchschauen und ihr werdet merken, ihr könnt wirklich einen Großteil dieser Berechtigungen einmal deaktivieren und da werdet ihr auch mal sehen, was man da alles erlaubt, weil das die Apps sind sehr, sehr gut darin, eben diese Pop-Ups zu geben, bei denen man dann einfach schnell auf Allow oder auf Zulassen drückt, damit halt eben diese App dann einfach weiter funktioniert. Und da würde ich empfehlen, einfach in gewissen Abständen, zum Beispiel einmal pro halbes Jahr reinzuschauen und die Berechtigungen wieder zu empfehlen.
Ja, super. Lass uns dann noch mal ein bisschen so erstmal bei den Eltern bleiben und dann gucken wir noch mal ein bisschen, was man speziell vielleicht bei den Kindern irgendwie auch ne, schauen, kontrollieren, einstellen sollte. Das finde ich jetzt schon mal eine sehr tragbare und machbare Lösung. Einmal im halben Jahr ist ja jetzt auch wirklich überschaubar. Was sind denn noch so einfache Steps, die wir als Eltern nutzen können, um für mehr Privatsphäre zu sorgen? Bei uns erstmal.
Ja. Also vorhin hatten wir das schon mit Open Source und Proprietär, deswegen würde ich hier gerne auch wieder darauf eingehen. Meistens ist es so, dass proprietär die Apps sind, die eine Menge Daten sammeln und nicht so optimal sind für die Privatsphäre. Und Open Source ist meistens so, dass die halt die Privatsphäre respektieren, keine Daten sammeln und auch ziemlich offener sind. Das heißt, meine nächste Empfehlung wäre einmal ein paar Apps, die proprietär sind, zu wechseln zu Open Source Alternativen. Mhm. Und meine erste Empfehlung für die Leute, die noch wirklich gar nichts mit Privatsphäre machen, ist einfach mal den Browser zu ändern. Also die meisten Personen, wenn man die Statistiken anschaut, verwenden den Google Chrome Browser. Und meine Empfehlung, die Alternative dazu wäre der Brave Browser. Können wir ja gerne auch einmal in die Shownotes packen. Und der Umstieg ist wirklich sehr, sehr einfach, weil der Brave Browser genauso aufgebaut ist wie eben auch der Google Chrome Browser. Das heißt, der Umstieg ist sehr, sehr einfach. Man hat auch Vorteile von dem Brave Browser. Das heißt zum Beispiel, der blockiert die ganze Werbung. Das heißt, wenn man irgendwelche Webseiten sich anschaut, sieht man keine Werbung mehr. Und das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Oder auch zum Beispiel bei YouTube. Wenn man sich YouTube-Videos anschaut über den Brave Browser, ist es so, dass alle YouTube-Werbung, dass die komplett blockiert wird und man einfach entspannt diese Videos anschauen kann. Das heißt, wenn es um Privatsphäre geht, das ist nicht nur anstrengend und viel Arbeit, sondern es gibt auch verschiedene Änderungen, die eben auch das Leben bequemer und einfacher machen können. Und das ist jetzt bei diesem Brave-Browser der Fall. Und der Brave-Browser ist wirklich sehr, sehr ähnlich zum Google Chrome, weil der auf der gleichen Grundstruktur aufbaut. Das heißt, von der Benutzeroberfläche muss man sich nicht umgewöhnen, hat aber dadurch halt eben ein paar Funktionen, die einem das Leben einfacher oder schöner gestalten und halt eine deutlich bessere Privatsphäre.
Okay, sehr gut. Was noch?
Dann vielleicht noch eine kleine Empfehlung, auch ein Quick Win. Es gibt ja das Microsoft Office. Microsoft habe ich auch schon öfter erwähnt jetzt in diesem Podcast. Die sind proprietär und sammeln ziemlich viele Daten. Und zu Microsoft Office gibt's auch ein Gegenstück. Das ist Open Source. Das nennt sich Only Office. Würde ich auch dann einmal in die Shownotes packen. Und Only Office ist wirklich genau die gleiche Office-Anwendung. Das heißt, funktioniert auch mit eben diesen Docs, PowerPoint, Excel. Man kann genau die gleichen Dateien auch damit öffnen, damit bearbeiten. Die Benutzeroberfläche sieht wirklich 1:1 aus wie eben die von Microsoft. Das heißt, die Umgewöhnung oder der Umstieg ist sehr, sehr einfach. Man lädt sich's einfach herunter und verwendet es und hat dadurch halt eben eine höhere Privatsphäre, ist auch eine Open-Source-Software und geht ziemlich schnell. Und das wären so zwei Quick Wins, einmal den Brave-Browser, einmal den OnlyOffice. Und dann, je nachdem, wie tief man ist, kann man halt eben versuchen, auch die anderen Apps, die man hat, zu Open-Source-Lösungen zu wechseln.
Mhm. Zum Beispiel, was wäre da noch so ein Thema, wo du sagst, da wäre es vielleicht ganz hilfreich? Also wenn wir jetzt so aus dem täglichen Leben irgendwie schauen, ne, gerade Social Media und so ein Zeugs, ich meine, da muss man ja bei den großen Anbietern bleiben.
Ja, das stimmt. Also bei Social Media, die basieren meistens auf dem Netzwerkeffekt. Das heißt, wenn man Instagram nutzen möchte, gibt es keine Alternative zu Instagram, sondern muss da eben bleiben. Man kann sich halt eben alternative Social-Media-Netzwerke anschauen. Da ist zum Beispiel Nostr eine neue Lösung, die es gibt. Das ist ein dezentrales Social-Media, das komplett unabhängig ist. Aber das ist auch erst nur in den Kinderschuhen und ist halt eben nicht so weit verbreitet. Aber das ist, glaube ich, etwas für eine andere Folge oder für einen anderen Teilnehmer, der halt darüber mehr erzählen kann und die Philosophie dahinter. Das heißt, bei Social Media, wenn man es benutzen möchte, hat man nicht viele Optionen, als das zu benutzen. Aber vor allem im Alltag zum Beispiel noch eine dritte Empfehlung wäre, den Messenger einmal zu wechseln von WhatsApp zu Signal. Das ist meine Empfehlung. Signal ist auch Open Source und auch respektiert die Privatsphäre sehr. Und wenn ich sage, jetzt wechseln von WhatsApp zu Signal, meine ich nicht, was viele verstehen, dass man WhatsApp direkt deinstalliert und alle Kontakte eben über Signal weiterverwendet, sondern eben einen langsamen Umstieg, dass man beides gleichzeitig hat und dass dann eben Signal für ein paar wenige Kontakte, die halt eben bereit sind, darüber zu wechseln, verwenden und WhatsApp halt immer noch als Backup-Lösung hat. Das heißt, wenn man jetzt als Familie ist und der Familie im generellen Privatsphäre wichtig ist, kann man die ganzen Messenger in der Familie rüberwechseln zu Signal und die Familiengruppe zum Beispiel in Signal laufen lassen. Und dann hat man noch vielleicht ein paar Freunde, die in Privatsphäre auch wichtig ist, mit denen kommuniziert man dann über Signal. Mhm. Und sonst den Rest, die Leute, die man eben, die nicht wechseln wollen, die lässt man bei WhatsApp. Das heißt, das denken auch viele, dass man Privatsphäre wirklich von 0 auf 1 machen muss. Ist nicht der Fall, sondern man kann es wirklich auch parallel laufen lassen und halt langsam immer Schritt für Schritt die Privatsphäre weiter verbessern.
Mhm, Ja, das macht total Sinn. Signal ist ja jetzt auch noch nicht so verbreitet und, ne, und die meisten Elterngruppen irgendwie und so, die sind ja halt in WhatsApp und dann kann man das aber halt noch deswegen, also als Eltern kann man auch nicht aus WhatsApp aussteigen, meines Erachtens nach. Aber das finde ich jetzt einen guten Ansatz zu sagen, für die Kontakte, ne, wo man vielleicht auch mal privatere Daten hin und her schickt, da macht es dann Sinn, irgendwie auch da auf Signal zu wechseln. Sehr gut. Was ist denn so zum Thema, was hatte ich noch, sowas wie Smartwatches bei den Kindern? Die gehen, naja, das ist vielleicht jetzt noch zu weit gefasst. Lass uns mal dieses Thema, also eigentlich hatte ich gerade dieses Thema Tracking im Kopf, ne, weil wir ja auch jetzt unsere Kinder gerne mal tracken und so. Was ist denn damit eigentlich irgendwie? Kann man das, also macht das Sinn oder lässt man das lieber? Und gäbe es da irgendwie auch eine Alternative? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, also dort die Alternativen, die sind nicht optimal. Also es gibt auch Open-Source-Alternativen dazu, aber die laufen einfach noch nicht so gut wie eben das von Google. Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, ist einem halt eben das, was ich vorhin mit Privatsphäre gesagt habe. Möchte man sich aktiv dazu entscheiden, dass halt dann eben Google ein paar mehr Daten über eben den Standort der Kinder und der Familie hat? Und wenn das einem wert ist, das aufzugeben, dafür, dass man halt dann weiß, wo die Kinder sind, dann kann man das machen. Oder die andere Option wäre halt zu sagen, so, nein, wir machen das nicht, denn früher ging ja auch alles ohne Tracking und die Menschheit hat trotzdem bis zu diesem Zeitpunkt überlegt. Das heißt, da muss man sich halt entscheiden. Ist es einem wert, eben, dass Google halt eben diese Daten sammelt, den Standort weiß und noch mehr halt kleinere Datenpunkte hat oder halt eben nicht. Das heißt, das ist einfach eine persönliche Entscheidung und da muss jeder in sich selber reingehen, ob man es wirklich benötigt, ob das das Leben einfacher macht und selber entscheiden, ob man das benutzen möchte oder nicht.
Okay, also ich wollte auch das nur einfach nochmal, weil wir das noch nicht hatten und ich finde das auch so ein wichtiges Thema, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass man auch damit einfach sensibel umgehen sollte und dass man damit halt auch wieder Daten liefert. Das war mir jetzt einfach nochmal wichtig. Lass uns mal so ein bisschen jetzt auf die Kinder eingehen. Die sind ja, ne, was du gesagt hast, ich glaube so ab einem Alter von 10 haben heute, also spätestens alle Kinder irgendwie ein Smartphone und gehen damit irgendwie um. In der Regel haben sie wahrscheinlich WhatsApp, um sich auszutauschen. Dann haben meine Kinder inzwischen zum Teil irgendwie Snapchat und keine Ahnung, ne? Also Instagram ist bei denen schon nicht mehr so angesagt. Und dann spielen die natürlich auch auf irgendwelchen Servern und ne, auf Discord und wie das alles heißt. Und ganz ehrlich, ich finde das wirklich verrückt. Damals, meine Tochter ist ja jetzt 21 fast. Da habe ich noch irgendwie gesagt, wenn die sich eine App installiert hat, dann schaue ich mir das auch selber an. Ne? Das war damals noch Musical.ly, was jetzt TikTok ist und so, damit ich weiß, was da passiert und wie das geht und so. Das habe ich bei meinen Jungs jetzt, die 6 Jahre jünger sind, quasi echt schon aufgegeben, weil ich nicht mehr mitkomme, was die da eigentlich machen. Was rätst du Eltern in meiner Situation, wenn wir eigentlich dem, was die Kinder da machen, gar nicht mehr folgen können und nicht wissen, wie sie mit ihren Daten da umgehen, was sie da preisgeben? Du hast vorhin schon angedeutet, ja, man sollte ein paar Regeln aufstellen, aber ist das genug?
Also, was ich vorhin eingedeutet habe, ist halt eben dieses Bewusstsein auch an die Kinder zu übertragen. Denn desto früher das Bewusstsein, dieses Bewusstsein bei den Kindern auch da ist, dass Privatsphäre wichtig ist, desto früher kümmern sie sich auch darum und desto weniger teilen sie auch. Und das ist halt ein wichtiger Aspekt auch, aber auch der sehr, sehr schwierig zu implementieren ist, weil die Kinder wollen dann halt eben trotzdem die Daten teilen. Das heißt, es ist halt ein ziemlich schwieriges Thema. Das heißt, man kann entweder alles verbieten, aber das ist meistens auch ein ziemlich schlechte Herangehensweise, oder man versucht halt die Kinder auch zu sensibilisieren und sagen, dass es halt paar Zonen gibt, bei denen man am besten keine Daten teilen sollte. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um die Hausadresse ist, wo man wohnt und so weiter, vielleicht wann man im Urlaub ist, dass man das halt, wie vorhin gesagt, eine Woche nach hinten verschiebt, dass man einfach ein paar kleinere Regeln aufstellt. Aber sonst ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, die Kinder zu sensibilisieren zu, was überhaupt im Internet gemacht wird und was man mit diesen Daten rausbekommen kann. Und das ist halt ein Thema, an das sie sich die Eltern wenden sollten. Das heißt, es gibt auch ziemlich viele Videos zum Beispiel, die ziemlich genau aufzeigen, dass halt, wenn die Kinder sehr viele Daten teilen, dass halt, was man genau herausfinden kann über die, also wo sie wohnen und so weiter. Und wenn man das einmal den Kindern zeigt und auch einmal die Gefahr zeigt, ist die Sensibilisierung, glaube ich, dann deutlich einfacher.
Weil also das ist ja ein Riesenthema auch das Ganze, ne, irgendwie jetzt Kindesmissbrauch, Pädophilie und sowas, ne? Also ab welchem Alter, ich meine, das weiß ich nicht, ob du das jetzt beantworten kannst, aber das wäre so eine Sache, mit der man sich mal beschäftigen sollte. Ab welchem Alter kann man denn mit den Kindern überhaupt über solche Themen sprechen? Und ab wann sind die in der Lage, solche Regeln zu befolgen? Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht so dein Spezialthema.
Nein, das ist leider nicht mein Spezialthema. Aber ich würde sagen, genauso wie auch bei dem ganzen Thema Privatsphäre für Erwachsene, ist nicht so von 0 auf 1 hat man dann eben diese Privatsphäre und das Bewusstsein und die Sensibilität, sondern es ist halt eher ein Prozess, dass man halt langsam anfängt und den Kindern zeigt, was für Probleme im Internet gibt, aber halt auch, was die positiven Sachen sind und dass man halt dort langsam diesen Weg einmal hineignet.
Ja, ich glaube auch. Also ich finde es gut, wie du das sagst, dass man das so Schritt für Schritt macht. Das heißt also, wir haben jetzt über einen Browser gesprochen, wir haben über alternativen Messenger gesprochen. Gibt es noch irgendwas Drittes, wo du sagst, so, also doch, und das alternatives Office-System, gibt es sonst noch irgendwas, wo du jetzt so sofort sagst, irgendwie, ja, genau, an der Stelle würde ich auch nochmal einfach was umstellen können?
Ich würde sagen, das sind ziemlich gute 3 Empfehlungen, denn aus meiner Erfahrung, wenn man noch mehr Empfehlungen gibt, dann haben die Leute immer zu viel zu tun und dann machen die gar nichts. Das heißt, ich würde sagen, lieber diese 3 implementieren und dann hat man halt eben diese Quick Wins und dann kann man daran eben weiterarbeiten. Und wenn man zum Beispiel im Brave Browser ziemlich zufrieden ist, mit Only Office zufrieden ist und auch sieht, dass Privatsphäre nicht so anstrengend ist, wie viele denken, dann kann man halt eben auch die nächsten Schritte gehen. Aber vor allem eine Gefahr, die sehr viele in dieser Privacy Community machen oder ein Fehler, ist, dass sie dann versuchen, das komplette Gesamtpaket an Privatsphäre, also die ideale Privatsphäre, direkt an andere Personen weiterzugeben und zu sagen, man muss direkt ein VPN verwenden, direkt eine private E-Mail, Messenger nur noch über Signal, private Betriebssysteme. Wenn dann halt zu viel kommt, dann geben die meistens direkt auf. Das heißt, meine Empfehlung ist halt eher Schritt für Schritt zu gehen und pro Woche vielleicht eine kleine Änderung zu machen. Und dadurch ist es auch so, dass man besser damit klarkommt. Der Umstieg ist deutlich einfacher, man kann sich deutlich besser einarbeiten und die Gefahr, dass man aufgibt, ist eben nicht so hoch.
Sag mal, das würde mich ja jetzt mal interessieren. Ne? Es gibt ja auch gerade im Bitcoin-Space so einige, die da wirklich komplett anonym irgendwie unterwegs sind. Und ich habe auch mich zum Beispiel mal vor kurzem mit einer Bekannten unterhalten, die von irgendeinem wiederum ihrer Bekannten erzählt hat, der irgendwo in irgendeinem Land, irgendwo in den Bergen wohnt, ohne irgendein Gerät, weil er halt so Angst vor, ne, irgendwie Freiheitseinschränkungen und sowas hat. Ich meine, das kann man sowieso nur machen, wenn man keine Familie hat. Aber ist es überhaupt realistisch, dass man sich den ganzen Systemen heute noch so entziehen kann, dass man wirklich null Spuren hinterlässt?
Also null ist nie möglich. Das heißt, eine komplette Anonymität ist eigentlich so gut wie unmöglich. Und wenn irgendwelche Geheimdienste, also die staatlichen Institutionen, die eigentlich Unmengen an Geld zur Verfügung haben, einen suchen, dann finden die auch einen im Wald ohne technische Geräte. Also eine 100%ige Sicherheit oder eine 100%ige Privatsphäre oder eine 100%ige Anonymität ist eigentlich unmöglich. Aber was man machen kann, ist halt das zu verbessern, Schritt für Schritt. Das ist genauso, wenn wir uns das Thema Gesundheit anschauen, einfach als Vergleich. Man kann nie eine 100%ige Gesundheit erreichen. Man kann es versuchen, man kann wirklich das maximieren, aber jeder sollte für sich selber entscheiden, wie viel möchte ich jetzt von meinem Lebensstil oder von meiner Bequemlichkeit, Einfachheit aufgeben, um halt eben gesund zu sein, wie viel bereit bin ich auf meine Ernährung zu achten, wie viel Zeit bin ich bereit in Sport zum Beispiel reinzustecken oder in Schlaf. Und genau das Gleiche ist halt eben bei Privatsphäre. Wie viel Zeit bin ich bereit einzustecken, um halt eine bessere Privatsphäre zu haben? Und das ist für jede Person auch komplett individuell. Das heißt, jede Person, ich zeige immer eine Skala gerne auf. Das heißt, hinten links auf der Seite hat man Einfachheit und Bequemlichkeit und rechts hat man Privatsphäre und Anonymität und Sicherheit. Und irgendwo auf dieser Skala ist jeder. Das heißt, entweder komplett links oder komplett rechts. Und wo genau man auf dieser Skala sein möchte, muss man selber entscheiden. Denn viele sind in verschiedenen Lebenssituationen, sind bereit, verschieden viel Zeit und Energie auch da reinzustecken. Also, um zusammengefasst zu sagen, zu deiner Frage, 100% ist nie möglich. Und jeder sollte sich entscheiden, wie viel er machen möchte. Das heißt, wenn jeder extra Prozentpunkt, den man gibt, nimmt, der ist mit sehr, sehr viel Energie und Zeitaufwand verbunden. Das heißt, die einfachen ersten Schritte sind sehr einfach, wie jetzt diese 3 Empfehlungen mit Brave Browser, Only Office und auch eben Single. Aber desto weiter man geht, desto schwieriger und komplizierter wird es. Vor allem ganz am Ende, diese letzten Prozentpunkte von 95% bis 100%, da ist halt sehr, sehr viel Investment dann mit drinnen.
Das ist das gute alte Pareto-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Genau, richtig. Ja,
so mit 80%, mit 20% des Aufwands irgendwie 80% des Ergebnisses erreicht und dann umgekehrt. Und insofern, ja, machen diese 20% wahrscheinlich Sinn. Vielleicht einfach nochmal, um das so abzuschließen. Was ist denn so der Worst Case, wenn man sich jetzt gar nicht drum kümmert? Weder bei sich noch bei den Kindern. Was ist dann so der Worst Case? Identitätsklau oder was muss man sich da vorstellen?
Ist für jede Person anders. Also wenn wir zum Beispiel jetzt uns Edward Snowden anschauen, der Worst Case ist, dass er halt eben ausgeliefert wird an die amerikanische Regierung. Wenn wir jetzt uns die Bitcoin-Investoren in Frankreich anschauen, ist der Worst Case, dass die halt eben entführt werden und denen dann am Ende ein Finger fehlt und das ganze Geld fehlt. Wenn wir es uns jetzt in Deutschland anschauen, uns geht noch ziemlich gut und dafür manche Personen könnte der Worst Case halt eben sein, dass man einfach ein bisschen mehr Spam und Anrufe bekommt. Das heißt wirklich individuell, aber der Worst Case ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man gerade in der Lebenssituation ist.
Also, aber ich glaube so, oder sagen wir es mal so, weil ich glaube, das ist sowas, das mich manchmal irgendwie besorgt, irgendwie sowas wie dieses Identitätsklau. Also meine Sorge ist, dass jemand meine Daten nimmt und irgendwie da rangekommen ist durch irgendwelche Leaks auch, was du vorhin gesagt hast, ne, dass es da irgendwelche Datenlecks bei den großen Banken oder was weiß ich was gibt und dann mein ganzes Geld weg ist. Nicht meine Bitcoin, sondern mein Geld. Und auch wenn es nur Fiat-Geld ist, ich würde es gerne behalten. Ist das ein realistisches Szenario oder ist das tatsächlich eher so ein, naja, ne? Also ich meine jetzt entführt werden und so, das ist jetzt mal außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber wenn ich mir sowas drüber nachdenke, ist das realistisch oder muss ich mir da gar nicht so viele Sorgen drum machen?
Beides. Also ist es realistisch und vor einigen Jahren war es auch deutlich wahrscheinlicher, dass es passiert ist. Aber diese ganzen Institutionen, wie zum Beispiel Banken, bei denen man halt sich mit einer Identität anmelden muss, die sind in der Sicherheit halt eben deutlich hochgegangen, dass es halt eben deutlich schwieriger ist, eine Person zu impersonieren. Also man kann sehr schwierig die Identität klauen, vor allem hier im europäischen oder deutschen Raum mit den ganzen Regulierungen, die aufgedrängt worden sind. Also in Amerika ist es nochmal deutlich schlimmer. In Deutschland, okay, das Risiko besteht immer noch, aber einfach die Menge an Daten, die diese Person dann eben sammeln muss, um die Identität erfolgreich zu klauen, ist halt deutlich kleiner.
Aha, also gibt es tatsächlich auch einen Vorteil von diesen ganzen Regulierungen, die sie jetzt immer mehr einführen?
Es gibt immer Vorteile, aber dann ist halt immer die Frage, ob die Vorteile die Nachteile übersteigen oder eben nicht. Aber vor allem, wenn es ums Thema Privatsphäre geht, da sind die Regulierungen halt in Europa über eine längere Zeit ziemlich gut gewesen. Ja.
Ja.
Genau.
Timo, ich glaube, wir haben einen super Rundumschlag gemacht über das ganze Thema, da mal einiges angesprochen. Erzähl doch noch mal ein bisschen was man jetzt davon hat, wenn man hier dein Buch kauft. Ich habe ja schon reingelesen und mir auch diverse Details schon angeschaut, aber erzähl doch mal selber noch ein bisschen was davon.
Ja. Also das Buch, das Privacy Handbuch, ist wirklich ein Komplettkonzept. Und wie der Name sagt, es ist ein Handbuch, also wirklich ein Ratgeber mit Schritt für Schritt Schritten, wie man seine Privatsphäre verbessern kann. Also schon für Leute, die wissen, dass sie was für ihre Privatsphäre machen wollen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Und das steht halt wirklich im Buch Schritt für Schritt drin. Es gibt verschiedene Kapitel zu zum Beispiel Handys, Computer, Kommunikation, Office-Anwendungen, auch Finanzen, also wirklich alle verschiedenen Themenbereiche aus dem Leben sind dort auch abgebildet und ist wirklich so geschrieben, dass man sich das einmal nimmt und einmal schauen kann, was empfehle ich, also was sind die Optionen, die ich empfehle, um eine höhere Privatsphäre zu haben, und dann kann man entscheiden, was man implementieren möchte und was nicht. Das heißt, wenn man mehr für seine Privatsphäre machen möchte, wäre das sozusagen das Buch, das man nehmen kann, um parallel damit zu arbeiten, um herauszufinden, was man machen sollte und was nicht. Denn im Internet ist das große Problem, dass alles sehr, sehr oberflächlich ist und es sind dieselben 5 Empfehlungen, die ich jetzt auch hier in dieser Folge gegeben habe, und wirklich tiefergehend gibt es halt ziemlich wenig dort. Und genau dafür habe ich das Buch geschrieben. Das heißt, es sind wirklich tiefere Empfehlungen. Und wenn man seine Privatsphäre verbessern möchte und auch die Zeit investieren möchte, kann man damit halt zu einem ziemlich guten Level kommen.
Ich finde es auch vor allem gut, dass es so aufgebaut ist, ne, wie du gerade gesagt hast, dass man halt sagen kann, okay, ich schaue jetzt mal mein E-Mail-Thema an oder ich schaue mal mein Messenger-Thema an oder ich schaue mein Telefon-Thema an oder was auch immer. Und dann kann man halt sagen, das nehme ich mir jetzt mal vor und gehe hier Schritt für Schritt vor. Also es ist sozusagen Schritt für Schritt in Schritt für Schritt. Und das finde ich echt einen guten Aufbau für das Thema, weil dann kann man so sich halt langsam rantasten, wie du es ja jetzt auch ein paar Mal gesagt hast. Wenn man jetzt sagt, okay, ich glaube, ich habe da wirklich noch einiges an Versäumnissen und ich würde mich jetzt gerne mal von dir erstmal beraten lassen, wie kann man da mit dir zusammenarbeiten?
Einfach auf die Webseite gehen, können wir auch hoffentlich verlinken in den Shownotes und dann dort, ich biete ein kostenfreies Beratungsgespräch an, 30 Minuten.
Selbstverständlich.
Und dann könnt ihr mal anhören, was ich zu tun habe oder was ich empfehlen würde, wie solche Termine auch normalerweise ablaufen und was ich dann empfehlen würde. Das heißt, das würde ich dann euch empfehlen.
Wer ist denn da so deine Hauptzielgruppe? Also ich meine jetzt so normale Familien ja wahrscheinlich eher nicht, aber für wen wäre das wirklich interessant, sich damit so auseinanderzusetzen?
Also tatsächlich sind auch viele Mütter und Väter bei mir Kunden und vor allem, ich habe eine bisschen ältere Zielgruppe.
Doch, okay.
Also wir sind vor allem Personen, die vor allem Hilfe beim Implementieren haben wollen. Das heißt, im Buch steht eigentlich drin, Schritt für Schritt, was man machen muss. Und vor allem die jüngere Generation, die macht das dann alles selber. Weil alles steht da, die kommen mit der Technik gut klar und können alles selber implementieren. Das heißt, meine Zielgruppe sind vor allem ältere Leute, die Hilfe beim Implementieren haben wollen, die nicht selber alles umsetzen wollen, sondern halt eben Schritt für Schritt da auch mit mir halt eine Begleitung haben wollen.
Okay. Und wir haben ja auch vor kurzem einmal drüber gesprochen. Ich spreche es jetzt einmal an, das Thema Bitcoin und Privacy, auch das, ne? Ich meine, du hast es vorhin mehrmals ausdrücklich geschildert, dass es da in Zukunft vielleicht auch ein Thema geben könnte, wenn überhaupt irgendjemand weiß, dass man sich mal mit dem Thema irgendwie schon mal recht frühzeitig beschäftigt hat. Und auch das Thema, dass man Bitcoin ja heute auch nur noch, haben wir gerade gesagt, über regulierte Börsen und so weiter kaufen kann. Sind das auch Themen, mit denen Leute zu dir in die Beratung kommen?
Ja, also ich habe auch sehr, sehr viele Bitcoiner im Kundenstamm, die dann halt eben über das ganze Privatsphäre-Thema im Bitcoin-Bereich sprechen wollen. Und es ist wirklich ein komplett neues Rabbit Hole, was man da machen kann und was man auch machen sollte, was es für Möglichkeiten gibt, weil das wirklich ein sehr, sehr großes Ökosystem auch an Möglichkeiten. Das heißt, das ist auch ein Thema, das ich abdecke. Eben dieses ganze Bitcoin-Privatsphäre-Thema.
Ja. Ja, das wollte ich nur nochmal hinterhergeschoben haben, weil hier ja auch Bitcoiner zuhören und insofern,
ja,
damit die wissen, dass sie sich damit dann auch vertrauensvoll an dich wenden können, wollte ich es zumindest nochmal erwähnen. Sehr schön. Timo, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke und ich glaube, ich werde mir jetzt nachher gleich mal den Brave-Browser installieren. Den hat mein Mann mir auch schon häufiger ans Herz gelegt und insofern, jetzt wo du es dann nochmal sagst, sollte ich es vielleicht wirklich mal tun. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und zwar, die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Also einerseits tatsächlich, dass ich zu Bitcoin gefunden bin, denn das hat wirklich sehr, sehr viel für mich eröffnet, eben das ganze Privatsphäre-Thema, dass ich jetzt das beruflich machen kann, dass ich jetzt selbstständig in diesem Thema bin und dieses Wissen eben weiterbreiten kann und auch diese ganzen Werte, die damit verbunden sind, auch Tag für Tag ausleben kann. Das heißt, das wäre der erste Punkt. Dann noch für meine Familie tatsächlich, auch wegen dem Podcast Fix the Family. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass die mich ziemlich unterstützt und auch eben die Werte, die sie mir mitgegeben hat. Und dann als drittes Thema würde ich sagen, die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die letzten 2-3 Jahre. Ich war sehr, sehr viel unterwegs, hat auch natürlich viel mit eben den ersten zwei Punkten zu tun, dass ich sehr viel unterwegs bin, mit sehr vielen Menschen geredet habe und sehr viele neue Ideen auch dadurch bekommen habe. Das heißt, dieser menschliche Austausch, da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Schön. Und zum Schluss die allerletzte Frage. Was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen, die uns zuhören?
Ich würde beim Privacy-Thema, beim Privatsphäre-Thema bleiben und einfach, dass ein Bewusstsein hier halt geschaffen wird, dass bewusst klar ist, was man eben macht und was man nicht macht.
Ja, und dazu trägst du ja wunderbar bei. Timo, das war sehr spannend und informativ. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wirklich noch so völlig neue Informationen aus so einem Gespräch mitnehme, weil deswegen mache ich das ja auch. nicht nur um es weiterzugeben, sondern um selber auch immer mehr zu lernen. Und genau, also vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Arbeit. Ich glaube, das ist echt mega, mega wichtig und finde es super, dass du dich in deinen jungen Jahren da schon so drum kümmerst und das in die Welt bringst. Vielen Dank dafür. Genau. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns ja schon in ein paar Tagen wieder auf der nächsten Bitcoin-Konferenz. Und da freue ich mich auch schon drauf. Bis dann.
Perfekt. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.